Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Grüße Sie zu unserem Talk heute Abend und wir starten in diese Woche mit einer Frau, die im Herzen barfuß unterwegs ist, so kann man das sagen, der Unternehmerin, Buchautorin und Ex-Ehefrau von Till Schweiger. Herzlich willkommen, Dana Schweiger.
Danke.
Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, wie wir alle, und haben das mal zusammengefasst, auch so ein bisschen in diesem Buch mit dem Titel Im Herzen barfuß. Was bedeutet das, im Herzen barfuß?
Ich glaube, im Herzen barfuß bedeutet, dass man sich selbst treu ist, dass man alles nicht versteckt, sozusagen, dass man muss es nicht verheimlichen. Dadurch kann man nur sich selbst treu bleiben.
Also ohne Maske, ungeschminkt sozusagen.
Ja, genau.
Also ich glaube, das wird ein interessantes Gespräch. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde. Ganz kurz zu Beginn. Bei uns im Moment sieht es ja nun eher trüb draußen aus. Man sieht jetzt nichts, es ist dunkel, aber es ist nicht so richtig schön neblig trüb hier in Bayern. Sie wohnen die meiste Zeit im Jahr in Malibu. Ist das jetzt für Sie ein schwerer Schock hier in Deutschland?
Da, dass ich in Deutschland gewohnt und gelebt habe, 12 Jahre lang, und eigentlich stamme ich aus Seattle, Washington, ist diese Nebel und graue Himmel gar nichts für mich, ein fremdes Ding. Und ich vermisse es auch in der Tat. Also ab und zu fand ich jeden Tag Sonnenschein in Kalifornien mal raus und ein bisschen Blätterwechsel, Saisonwechsel, es tut auch gut. Und ich habe sowieso einen sehr alten Beziehung zu München. Ich liebe es hier, habe mich sehr gefreut, dass ich wieder hier hinkommen dürfte. Wir sind doch nicht leider, mittlerweile ist Hamburg auch meine Perle.
Ja, klar.
Aber in Hamburg gelandet.
Ja, also das ist schön, dass Sie uns ein bisschen Sonne bringen und dass Sie aber auch bei uns den Nebel genießen können. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit Dana Schweiger hier bei mir auf der blauen Couch. Mein Gast heute Abend ist die Unternehmerin, die Buchautorin und die Ex-Ehefrau von Till Schweiger, die Dana Schweiger. Sie haben 4 gemeinsame Kinder. Sie leben jetzt zusammen mit ihrer jüngsten Tochter in Malibu. Die anderen Kinder, sind die dann gleich zum Papa gegangen oder wie war das?
Also meine älteren Kinder, Valentin ist 24, Luna ist 23. Die sind alle so eng nacheinander. Lilly ist 22 und die haben sich entschieden, weil der Till ist von Berlin nach Hamburg umgezogen und hat ein Haus ziemlich dicht an ihre Schule genommen. Und wir haben damals in den Wald ein Stückchen weg von der Schule gewesen zuerst. Und die haben sich entschieden, dass die sehr gerne mehr Richtung Innenstadt oder Schule gehen wollte, und die sind in der Tat zum Till Hauptsache umgezogen, und ich und Emma sind in Niendorf geblieben in unserer Familienhaus. Und dann hat die Emmy gesagt, dass sie wünscht sich einfach ein ganz normales Leben ohne, wie kann man das sagen,
Bekanntheit
und Fame und Tochter fahren, und hat sich gewünscht, in die Schule nach Malibu umzuziehen, in unsere erste Familienhaus. Mhm. Und dann sind wir natürlich immer in Europa über Sommerferien und oft Frühlingsferien und Weihnachten und so weiter.
Da kommt also wir sind, immer zusammen auch.
Ja, wir pendeln, kann man sagen, zwischen Deutschland und Amerika.
Also als ich Ihr Buch gelesen habe, da habe ich mir gedacht, das ist ganz witzig. Sie waren Model und haben in irgendeinem Café den Till Schweiger kennengelernt und wussten aber gar nicht, dass das so ein richtiger Promi ist, ne?
Der war damals zur Zeit nicht so ein Promi, kann man schon sagen. Also der hat gespielt beim Lindenstraße damals und er hat eine Show mit Hannelore Elsner damals gedreht.
Genau, das war eine Krimiserie.
Die
ne?
Kommissarin. Und na klar ist er ein Schauspieler, aber das war nicht so, dass er bekannt ist, wie er heute bekannt ist.
Hat es da eigentlich sofort geschnackelt? Also wir sagen das, in Bayern hat es geschnackelt. Ist es gleich ein tolles Zusammentreffen gewesen oder erst mal nicht so?
Nein, eigentlich ist es so, dass ich mit einem Freund da zum Frühstück gegangen bin und wir sind alle die Nacht vorher alle in Disco gewesen, ein bisschen Hangover und müde und Dunkelring unter die Augen, und sind wir zum einen Café gelatscht in Südstadt von Köln, und da ist alles auf die Terrasse vor, da gab es nur zwei Sitzplätze. Und das ist dann mit Till und seinem Freund Dirk damals, hatten zwei Sitzplätze frei und da saßen wir. Und ich konnte ein bisschen Deutsch verstehen, konnte nicht so gut reden damals. Und die beiden Jungs, Dirk und Till, haben über den Nacht vorher so ein bisschen geplaudert. Und was ich verstanden habe, ist, dass die zwei Mädels zu Hause gehabt hatten von den Disco und haben die versucht, mal ein bisschen loszuwerden, dass sie dann endlich mal zum Frühstücken gehen konnte. Und das war so, ich habe ein bisschen geschmunzelt und es war so ein bisschen witzig.
Ja, da. Jetzt muss ich doch mal nachfragen, Dana. Sie sagen, Sie haben da kein gutes Deutsch gesprochen noch damals. Wir alle haben so ein bisschen Probleme mit dem Till Schweiger, weil der hat ja dieses Markenzeichen, dass der so nuschelt. Ja. Also ich selber habe auch manchmal Probleme da noch als Deutsche, weil sie verstehen. Und Sie haben ihn verstanden, da kann ich nur sagen,
Chapeau. Ich glaube, ich bin lost in translation und deswegen hat der Beziehung so lang ausgehalten.
Das ist auch eine schöne Erklärung. Aber sehr lustig auch, wie Sie beschreiben.
Ich habe ihn oft damals gesagt, ich verstehe dich nicht.
Schon auch.
Ja, klar.
Also der
redet immer mit seinem Mund zu und zwischen seine Zähne.
Und das hat er auch nicht abgelegt jetzt über all die Jahre. Ne?
Nein.
Ist nicht besser geworden.
Nein, es ist nicht besser geworden.
Aber trotzdem ist er ein großartiger Schauspieler. Sehr witzig auch fand ich, wie der Heiratsantrag zwischen ihnen gelaufen ist. Erst haben Sie gesagt, wollen wir heiraten? Da hat er gesagt, nö, jetzt gerade nicht.
Nee, das war umgekehrt. Er hat mich gefragt und ich habe impulsiv ja gesagt, weil wir haben irgendwie geredet über Familie und ich habe irgendwie in meinem Kopf gehabt, 2-3 Jahre oder sowas. Und er hat im Kopf, morgen.
Morgen schon.
Ja. Und war am Telefon, bin aufgestanden und hat gesagt, ja, ich habe schon die Behörden angerufen in Dänemark und wir brauchen einen Passport, wir brauchen einen AIDS-Test. Damals ist AIDS ein sehr großes Thema gewesen.
Okay.
Dann können wir dann nächste Woche und ich war so,
Moment mal, nicht so schnell.
Karte Füße und ja, ich brauche meine Eltern, musste unbedingt meine Familie dabei haben. Und dann habe ich gesagt, sollen wir nicht so 6 Monate eine Probezeit nehmen und ein bisschen abwarten und gucken, wie das aussieht. Und dann ist er dann beleidigt natürlich gewesen und ein bisschen sauer auf mich, weil er ist mit voll Begeisterung in diesem Idee. Und dann irgendwie Monate später habe ich gesagt, weißt du was, jetzt bin ich so weit und wir konnten dann meine Eltern einladen und meine Schwester und so. Und dann hat er gesagt, nee,
Jetzt will ich nicht.
Jetzt will ich nicht.
Aber es ist tatsächlich so, dass Sie dann sehr schnell eigentlich Ihre 4 Kinder gekriegt haben. So.
Ja.
Sie haben ja eben schon gesagt, die sind ja in einem unglaublich nahen Abstand.
Ja,
ne?
Wir hatten damals 3 Kinder innerhalb von 3 Jahren und dann eine Pause und dann Emma. Aber ich habe das nicht so ganz geschnallt, bis meine Freundin Ursula gesagt hatte, ja, das ist meine Freundin Dana, sie hat 3 Kinder in 3 Jahren. Ich so, hä? Ja, stimmt auch.
Ja.
Valentin, Luna und Lilly.
Also es ging sehr schnell und hat natürlich auch bedeutet, dass Sie beruflich überhaupt nicht mehr weitermachen konnten. Ne?
Eigentlich nicht. Also ich bin schwanger mit Lilly, als wir damals Bellybutton begründet haben und habe in der Phase erst die ganze Forschung gemacht wegen Pflegeprodukte. Bellybutton ist damals also eine Pflegeprodukte-Serie für schwangere Frauen und Kindern in einem Linie. Ja, als die Lilly gekommen ist, sind wir gerade beim Bellybuttons begründet.
Also das kam zusammen.
Das kam zusammen.
Ist auch ein ziemliches Ding gewesen, was Sie da wuppen mussten eigentlich.
Ja,
ne,
genau.
Als Mutter dann auch. Und so eine richtige Unterstützung haben Sie ja vom Till Schweiger auch nicht bekommen. Der war mehr so auf seinem Karrieretrip, ne?
Ja, also der hat seine Karriere gemacht und ich habe meins angefangen.
Auf jeden Fall waren Sie schon immer ein Pärchen, was in der Öffentlichkeit auch steht. Sie sind auch mal Couple of the Year geworden. Da hat es schon so ein bisschen bei Ihnen gebrodelt im Hintergrund in der Ehe. Das war schon so ein bisschen auf der Kippe da schon gestanden. Und darüber sprechen wir gleich weiter mit der Dana Schweiger hier bei mir auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, wir sind gerade eben stehen geblieben beim Couple of the Year.
Ja.
Dana Schweiger bei mir auf der blauen Couch. Natürlich ganz klar an der Seite von einem bekannten Schauspieler, auch immer in der Öffentlichkeit. Aber als sie diese Auszeichnung bekommen haben, da hat es schon hinter den Kulissen so ein bisschen gekracht, oder?
Ja, das hat sich im Hintergrund gerade in dem Moment gekracht, als wir diese Couple des Jahres bekommen haben, und wir haben für uns entschieden, dass nicht alles gleich in den Media rausgehen muss. Wir müssen uns erst neu orientieren und unseren Weg finden, und das hat nicht so viel Spaß gemacht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Da war vorangegangen eigentlich, dass Sie entdeckt haben, dass es da Affären neben Ihnen gab. Ausgerechnet übers Handy entdeckt auch.
Also ich habe Textmessages gefunden in sein Handy. Und da ist in dem Moment mir ziemlich bewusst, dass wir ein großes Problem haben. Und das ist kurz vor ich auf den Flug steigen muss von L.A. nach Hamburg wegen dieses Gala Couple of the Year von Mont Blanc.
Das hat ja gepasst.
Und da muss man da stehen und vor die ganze Kameras lächeln und so ein bisschen spielen, als alles in Ordnung ist, wenn man die ganze Zeit nur im Kopf alles dreht von oben bis unten, rechts nach links. Aber das ist ein Teil von des Showbusiness. The show must go on, sozusagen. Und man muss, wenn man auf der roten Teppich steht oder vor die Cameras, immer sehr professionell da dran gehen. Und das ist einfach so im Leben. Das Leben ist nicht perfekt. Und trotzdem, wenn man vor die Cameras ist, will man nicht sozusagen die Hosen runterziehen.
Ja, klar.
Man muss auch ein bisschen Privatleben für sich selbst behalten und einfach durchmarschieren sozusagen.
Ich glaube auch,
das ist die unangenehme Zeit von Öffentlichkeit.
Ja, so ist das, genau. Ja. Aber ich glaube, die Amerikaner, die haben sowieso ein anderes Gefühl. Die können das manchmal besser als wir Deutsche. Bei uns ist das Herz mehr auf der Zunge und man sieht denen an, Mensch, da ist irgendwas nicht so ganz im Reinen. Aber sie haben das voll durchgezogen. Also das ist wirklich auch für die Familie natürlich toll gewesen, dass sie das so letztlich dann gemacht haben mit vier Kindern. Da kann man auch nicht gleich alles wegwerfen. Ne? Muss man auch ein bisschen kämpfen mal oder versuchen.
Ja, klar.
Ja, klar. Ich habe jetzt für Sie einen kleinen Lebenslauf. Den haben meine Redakteurinnen zusammengeschrieben. Mhm. Wenn Sie den bitte kurz vorlesen, Dana. Mhm.
Mein Name ist Dana Schweiger und mein Beruf ist Powerfrau. Ich habe früh gelernt, selbstständig zu sein und andere zu vorsorgen. Geprägt haben mich meine Jugend in den Bergen rund um Seattle, mein Treffen mit Filmstar Til Schweiger und meine Zeit als alleinerziehende Mama von vier Kindern. Ich habe als Model gearbeitet, eine Firma gegründet, meine Familie zusammengehalten und dabei auch oft geweint, auch gelacht. Mhm. Heute lebe ich ein freies, glückliches Leben in Malibu, träume davon, einen Pilotschein zu machen und wünsche mir, dass meine Kinder happy sind und ihre Leidenschaften ausleben können.
Und stimmt's, was wir zusammengeschrieben haben?
Ja. Oft geweint, aber auch gelacht.
Das haben wir vergessen.
Ja,
das Lachen haben wir vergessen. Das ist auch noch wichtig. Aber da haben wir jetzt gehört, dass Sie schon sehr früh selbstständig sein mussten. Sie kommen aus einer Familie, da wurde hart gearbeitet. Und da war das klar, dass Sie auch sehr früh auch schon arbeiten mussten. Ne?
Ja, also für die Amerikanerin ist es eigentlich nicht früh. Das ist uns alle ziemlich normal, dass man, du kannst mit 15 und ein halb mit Genehmigung von deinen Eltern arbeiten und mit 16 kannst du arbeiten ohne Genehmigung. Mhm. Und mit 15 und ein halb hat meine Eltern mir gesagt, in 6 Monaten kannst du arbeiten, wenn du Geld für Gas, also zum Tanken, zum Essen oder irgendwas außerhalb, also Dach über Kopf, Essen und Klamotten, also die Grundsachen, was man braucht zum Überleben. Alles außerhalb davon musst du selbst dafür besorgen. Ja.
Da muss man schon selber ran.
Genau, und die haben auch damals quasi gesagt, frag uns nicht nach Geld.
Wie das finden Sie das im Nachhinein? Sie haben selber vier Kinder.
Ich finde das super eigentlich, weil ich glaube, ich meine, ich bin doch fähig dafür. Mhm. Und man lernt als junge Person, wie man mit Geld umgeht und wo die Grenzen sind. Mhm. Und die haben auch gesagt, solange du arbeitest, kannst du bei uns leben. Aber deine Rechnung hast du selbst zu bezahlen. Und natürlich als jungen Mädchen wollte ich natürlich nicht so lange bei meinen Eltern leben. Ja. Habe ich mich schon rausgeboxt mit 17.
Also Sie sind sehr früh auf eigenen Beinen gestanden.
Ja.
Eigentlich war das Modeln gar nicht so Ihr Traum, aber Sie haben es dann trotzdem gemacht und Ihr Job hat Sie dann auch nach Japan geführt, ne? Als junges Model. Da haben Sie sich doch mal auch alleine gefühlt, oder?
Yeah, I was a country girl, brauchte aber schnell wie möglich Geld und mein Vater hat mich großzügig $100 gegeben und dann haben meine Eltern mich zum Flughafen gebracht, bin ich auf den Flieger eingestiegen, saß in der Flieger nach Tokio damals. Da gab es kein Rauchverbot, bis zu 9 Stunden im Flieger und alle haben geraucht und man steigt sich aus und riecht wie einen ganz großen Aschenbecher. Bin ich ausgestiegen und alles in den Flughafen von Tokio, von Narita, ist in Kanji geschrieben. Du kannst nicht mal Baggage Claim lesen. Und
das ist
ich habe einfach
so.
Die ganzen Leute verfolgt und habe den Busstation gefunden, wollte ich mein Busticket kaufen. Der hat damals gekostet $120 von Narita bis zum Tokio Innenstadt. Okay. Und ich hatte nur 100. Also, habe ich einen ganz netten Businessman kennengelernt. Er hat gesehen, dass ich nicht genug Geld gehabt hatte, wollte auch selbst ein Ticket kaufen und hat gesagt, hier, ich deck dich ab. Mhm. Und hat mich geholfen, meine Wohnung zu finden in Tokio. Das ist auch nicht ohne.
Das ist auch nicht ohne, das kann man wohl sagen. Ja. Jetzt kann man aber eins sagen, Sie sind mittlerweile tatsächlich mit sich im Reinen. Das merkt man auch so. Und darüber möchte ich auch gleich noch weitersprechen mit Ihnen. Dana Schweiger ist heute mein Gast. Frau Schweiger, Sie bezeichnen sich selber als Empty Nester. Jetzt erklären Sie uns Deutschen doch mal, was das ist. Das Nest ist leer, die Kinder sind ausgeflogen?
Ja, das Nest ist leer, die Kinder sind ausgeflogen. Die Emma würde in einem Jahr fertig mit Highschool sein. Das heißt, dass sie bald in die Uni geht. Und das heißt, dass mein Nest empty sein würde.
Ich kenne das, Frau Schweiger. Ich musste erstmal bei mir im Haus alles verändern, nachdem ich an den leeren Zimmern vorbeigelaufen bin.
Ja.
Das war nicht schön.
Nein, es ist irgendwie ein bisschen bittersweet, kann man sagen.
Ja.
Auf einer Seite kann man sich ein neues Leben anfangen, denn alles, was man in die letzten 24 Jahren nicht geschafft hatte, jetzt kann man so seine Bucketlist aufarbeiten. Also ich habe einen Mini-Plan, ich musste unbedingt meinen Pilotschein machen. Das würde das allererste und ich liebe Reisen. Das hat mich auch in die letzten 25 Jahren ein bisschen gefehlt und das würde ich auch ordentlich austoben, denke ich mal.
Dieser Pilotenschein, wie kommt der zustande? Gab es da irgend so ein Erlebnis, wo Sie sagen, Mensch, das hat mir so gefallen, ich mache das jetzt auch?
Ich habe sehr viel Junge in mich. Ich liebe Autos, Flüge, Boats, alles, was groß ist und mit einer Maschine treibt, habe ich immer ein Fascination dazu gehabt. Und in die Highschool wollte ich immer Aeronautical Mechanic studieren und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und jetzt habe ich immer geträumt, von fliegen zu können.
Okay, also da wollen wir gleich auch noch weitersprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ihr Buch heißt Im Herzen barfuß, das haben wir schon eben gehört, das Leben, die Liebe, meine Familie und ich. Die Dana Schweiger sitzt hier bei mir auf der blauen Couch. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie findet denn eigentlich der Till Schweiger dieses Buch? Hat er irgendwas dazu gesagt?
Ah, der hat den ersten Kapital gelesen und fand es lustig. Und ich glaube nicht, dass er das zu Ende gelesen hat, keine Ahnung. Weil ich habe keine weiteren Textmessages bekommen bis jetzt. Aber wir hatten einen großen Schlagzeil auf Bildzeit. Das heißt, belogen und getrogen, Danas Enthüllungsbuch. Es ist kein Enthüllungsbuch, aber es war schon witzig, weil dann hat der Till mich einen Text geschrieben mit dem Titel von Bild-Zeitung. Naja, toll, soll ich auch ein Buch schreiben? Und dann auch dazu, ich glaube, Weihnachten wird dieses Jahr nicht funktionieren. Und ich musste so lachen. Ich hatte so echt ein Lachen vorgehabt.
Aber
ich habe ihm gesagt, er soll einfach den Artikel lesen. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Belogen und betrogen. Alles, was da in dem Buch geschrieben ist, schon vorher in die Presse gewesen. Es ist keine großen Neuigkeiten. Und ich glaube, es ist die meisten Leute eigentlich egal, denen interessiert.
Also das passiert ja vielen, dass sie betrogen werden, dass Ehen auseinandergehen. Das ist ja nun mal auch so.
Van Til hat es bezeichnet als Ausrutscher.
Als Ausrutscher,
Also ich glaube, jeder definiert das ein bisschen anders. Man ist nicht der gleiche Meinung, aber es ist wahrscheinlich eine gute Idee, wenn man heiratet, diese Worte ein bisschen besser zu definieren. Ja. Und dann ist man auf the same page.
Es hört sich ein bisschen netter an, so ein Ausrutscher. Ja, genau, Ausrutscher. Ne? Ja, Sie selber sagen, sie bringt nichts mehr aus der Fassung. Weder die Freundin ihres Ex-Mannes noch überflüssige Pfunde. Es ist doch eigentlich ganz schön, dass man so eine gewisse Gelassenheit auch bekommt, ne?
Ich glaube, mit 50 ist man ein bisschen reifer geworden und man nimmt sich nicht so ernst. Mhm. Ich habe gelernt, solange alle immer noch am Leben ist, ist eigentlich alles gut. Ich glaube, das ist durch die 4 kleinen Kinder zu haben, das ist so, dass der Tag läuft nicht immer wie geplant und man muss ziemlich schnell sich in einen andere Gang schalten, um das alles anzupassen. Es kann sein, dass man spät ist, dass ein Termin abgesagt sein muss. Irgendwas passiert auf den Weg in den Alltag und man muss einfach sagen, okay, next. Und nicht zu lang auf die Probleme sitzen, sondern auf der Lösung.
Und vor allen Dingen nicht immer so zurückgucken, machen ja viele ganz gerne, festhalten, was mal schön war, sondern nach vorne und loslassen, was da hinten Mist war.
Ja,
ne?
Man kann die Vergangenheit nicht ändern, man kann nur die Zukunft. Und ich würde sagen, wenn du zufrieden sein musstest mit deinem Leben, dann ist 98% hat was zu tun mit, wie man reagiert auf ein Problem. Wenn man das negativ angreift oder positiv angreift, das ist die Entscheidung. Und natürlich, wenn man so ein Auseinander hat mit seinem Partner und gerade in dem Moment den besten Freund verliert, und das ist nicht so nett. Aber meine Mutter hat mir auch gesagt, das ist alles wirklich scheiße. Aber you have 5 minutes to feel sorry for yourself. Also schenk dir dann 5 Minuten Mitleidzeit und weiter. Das Leben ist in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Ja, und es ist natürlich sehr schwer, sowas.
Ich habe mit 4 Kindern dann auch, das ist natürlich auch was ganz anderes, ne?
Ja, das ist was anderes. Und auch wenn man in einem fremden Land ist, muss der Sprache erstmal lernen und hat keine Freundinnen und keine Familie um sich, dann fühlt sich mal ziemlich alleine mit der Sache.
Ja.
Dazu haben wir ein wunderschönes Haus, aber er saß in der Mitte von dem Wald. Also ich
einsam.
Hatte so ein bisschen wie Rapunzel gefühlt.
Aber wir haben gerade eben in dem Lebenslauf ja gehört, dass Sie gesagt haben, Sie mussten schon auch öfters weinen. Das haben Sie ja auch geschrieben in Ihrem Buch. Wer war denn dann eigentlich für Sie da?
Ich bin eigentlich nur für mich selbst da. Ich hatte ein paar Bekannte, aber keine beste Freundinnen, weil ich bin gerade von USA nach Deutschland umgezogen, als alles passiert ist. Und die Kinder sind alle unter 9 Jahre alt gewesen. Emma ist damals 2, Valentin 9. Und mit wem soll ich denn sprechen?
Ja.
Und man kann auch die Leute, die sich nicht gut kennen, antrauen, weil du stehst in die Öffentlichkeit, man weiß nicht, wer denn irgendwo eine Geschichte verkaufen möchte oder weiter plaudern zu andere Leute. Also das ist ein bisschen unangenehm.
Also haben Sie das mit sich selber in der Hauptzeit ausgemacht, Ihren Kummer? Das ist auch eine schwierige Sache, ne? Wenn man jemanden hat, wo man sich auch mal ausweinen kann.
Ja, man nimmt einfach den Kraft, was man hat und orientiert sich auf die Kindern. Und ein bisschen auf sich selbst. Und dann bin ich in vielen Charities eingestiegen. Das allererste Charity ist Findelbaby gewesen. Und das hat mich auch sehr gut getan, mit Findelbaby zu arbeiten. Das ist für Babyklappe. Wenn die Babys abgegeben sind, dann sorgen wir dann eine neue Familie für die Babys, bis die Mutter entscheidet, ob sie das Baby behält oder wirklich zur Adoption ausgeben möchte.
Sie machen so vieles im Moment und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, zwar über den Pilotenschein und über Autos haben wir schon so ein bisschen gesprochen, aber da wollen wir noch mehr davon erfahren hier auf der blauen Couch mit der Dana Schweiger heute als mein Gast. Ja, die Zeit ist jetzt schon fast um. Dana Schweiger, heute mein Gast. Sie ist Unternehmerin, sie ist Buchautorin und sie hat was Neues. Natürlich, wie soll es auch anders sein, so eine Frau wie Dana Schweiger, die sitzt ja auch nicht still und macht mal gar nichts, sondern sie haben eine besondere Liebe zu Oldtimer.
Ja, ich habe immer Oldtimers gehabt, auch als Kind. Ich hatte damals eine meiner ersten Autos, ist ein Opel GT. Und den Auto habe ich geliebt. Und jedes Mal, wenn es kaputt ist, hat mein Vater gesagt, okay, ich repariere das für dich, aber dann musst du neben mir stehen und lernen, wie und was gemacht sein muss. Und ich liebe Autos. Und jetzt habe ich ein Ford Taunus. And then I have a BMW 72 und dann habe ich einen Austin Martin 91 Jahrgang. Wow. Ist nur ein Einzelstück. Da sind nur 96 Stück davon gebaut geworden. Mhm. Und es ist ein Einzelstück, weil es links manuell. Und da hat nur zwei Besitzer vor mich. Die sind beiden von Austin Martin. Einmal den CEO David Brown. Und einmal den Vice President of the Austin Martin Club. Und er hat irgendwie, glaube ich, nur weniger als 40.000 Kilometer auf den Tag.
Sie kaufen und verkaufen auch?
Ja, bis jetzt hat der Verkaufen nicht so gut nicht geklappt mit den Autos. Das heißt, die stehen alle immer noch in der Garage. Aber ich arbeite dran.
Also sie ist mal in Zukunft, wird das mal ein bisschen aktiviert. Und Sie handeln auch mit skandinavischen Möbeln?
Ja, ich liebe Mid-Century-Möbel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was sagt, aber Mid-Century ist alles von den 60s-Jahrgang. Und damals gab es eine große Welle von Dänisch und Swedish-Norwegian Designers, die damals Möbel designt haben. Und ich sammle besondere Stücke, die nicht so oft zu finden sind. Zum Beispiel, ich habe ein Vig Borsen-Sofa und der Verkaufs- oder der Wertpreis davon liegt bei 50.000.
50.000?
Ja.
So in etwa wie unsere blaue Couch hier, die ist auch so. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Sie haben ja letztes Jahr auch ein sehr turbulentes Jahr hinter sich. Wir wissen alle in Kalifornien, die Brände, auch Sie waren betroffen. Mein Kollege, der Thomas Gottschalk, der hat ja nun wirklich es
mein
ganz
Nachbar
schlimm.
Eigentlich, ja.
Das ist Ihr Nachbar?
Ja.
Den hat es ja furchtbar erwischt. Da ist ja alles runtergebrannt. Dann haben Sie ja Glück gehabt im Grunde genommen, ne?
Ich habe sehr großen Glück gehabt. Mein Nachbar ist geblieben. Wir haben Mandatory Evacuation. Das heißt, dass alle, die im Malibu gelebt haben, mussten raus. Und zwar sofort. Und da sind ein paar Leute, die doch geblieben sind von der Nachbarschaft. Die sind die Malibu-Locals, die dann seit Generationen da gelebt haben. Mein Nachbar ist geblieben. Und er hat mit dem Gartenschlauch hinter seinem Grundstück alles feucht gemacht und damit quasi mein Haus gerettet, kann man schon sagen. Und wir haben nicht viel Rauchschaden bei uns gehabt. Also es war echt ziemlich heftig, aber das alles muss von innen gereinigt gewesen und der Dach hat ein bisschen Schaden und der Schwimmpool muss komplett neu renoviert werden, weil die ganze Asche und Bäume sind in meinen Schwimmpool reingefahren.
Sie dachten zunächst einmal, Sie wären womöglich auch betroffen, weil Sie wurden ja evakuiert und wussten dann mehrere Tage gar nicht so richtig,
wir sind
was los ist.
Wir sind evakuiert gewesen und mussten dann außerhalb Malibu für 2 Wochen bleiben. Das ging fast 2 Wochen lang, dass keiner wieder rein durfte. Und wir sind, verteilt ist ein Map, wo dann gezeigt ist, welche Häuser sind abgebrannt und unsere ist auf diese Liste gewesen. Ach so. Und vor 2 Wochen lang dachte ich, dass wir alles verloren haben. Und das war eigentlich sehr niedlich von der Till, weil er hat angerufen und gesagt, was ist, wissen wir das, wissen wir das nicht. Und ich habe gesagt, du, auf der Karte steht, dass wir weg sind. Und er hat gesagt, okay, aber wenn wir weg sind, dann bauen wir das Haus wieder neu, genau wie es war.
Das ist schön.
Und das fand ich ganz lieb von ihm, weil das ist eigentlich mein Haus, aber es ist unser erstes Familienhaus gewesen.
Das ist auch wieder schön. Ja. Jetzt, wie gesagt, ist unsere Zeit auch schon um, Dana. Im Herzen barfuß. Jetzt wissen wir, was das bedeutet. Jetzt haben Sie uns ein bisschen weitergeholfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und toi, 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 dass das irgendwann mal klappt, dass Sie auch ein Auto verkaufen vom Herzen her, dass Sie sich trennen können.
Ich muss die erstmal zu Verkauf auflisten, denke ich mal. Das ist der erste Schritt.
Das ist der erste Schritt, aber lassen Sie sich Zeit. Schönen Dank fürs Kommen.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.